ARD. Ein Hinweis, bevor es losgeht. In diesem Podcast sprechen wir über Gewalt. Unsere Gesprächspartner schildern diese Gewalt und ihre Folgen zum Teil sehr anschaulich. Das kann emotional belastend sein. Bitte gebt beim Hören auf euch Acht. In der letzten Folge, da hat uns Sarah das hier gesagt. Eigentlich nur so in einem Nebensatz. Aber bei uns ist das sehr hängen geblieben.
Ja, aber man hört ja eigentlich wirklich, wenn man so in den Medien das verfolgt, nur Berichte über den Täter. Also über die Opfer ist es ja wirklich sehr dünn, sage ich mal, was man da erfährt. Ne?
Es stimmt, was Sarah da sagt. Nach dem 20. Dezember 2024, nach dem Angriff auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, geht es in den Medien vor allem um eine Person, den Täter, Taleb A.
Der mutmaßliche Attentäter soll in Bernburg, unweit von Magdeburg, leben. Noch in der Nacht durchsuchen zum Teil schwer bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung mehrere Häuser in der Stadt.
Online wird sein Ton immer radikaler. Er fällt durch fundamentale Islamkritik auf, wirft Deutschland vor, mit seiner Flüchtlingspolitik eine Islamisierung Europas zu betreiben.
Der mutmaßliche Täter aus Saudi-Arabien war in den vergangenen Jahren verschiedenen Behörden wegen Androhungen von Straftaten aufgefallen.
Die Betroffenen und ihre Schicksale, sie finden in der politischen und medialen Diskussion kaum statt. Alles dreht sich um den Täter. Darum, dass er ein Arzt ist, Psychiater sogar, dass er schon Jahre vor der Tat mit Drohungen und aggressiven Social-Media-Posts aufgefallen war und dass er aus Saudi-Arabien stammt, 2016 in Deutschland Asyl beantragt hat, aber schon seit 2006 hier lebt. Und sofort wird über Migration diskutiert, über Asyl und innere Sicherheit. Wieder einmal. Doch anders als viele zuerst dachten, ist der Täter kein Islamist. Im Gegenteil, er scheint den Islam regelrecht zu verabscheuen. Taleb A. sieht sich selbst als Islamkritiker. Er behauptet, Deutschland werde islamisiert und müsse deshalb unbedingt seine Migrationspolitik ändern. In Social-Media-Posts lobt er die AfD. Ein Attentäter, der politisch der AfD nahesteht? Man könnte meinen, im politischen Rechtsaußenspektrum müsste es nach dieser Tat ganz leise werden. Ein Irrtum. Ich bin Jana Merkel.
Und ich bin Daniel Salpius.
Und das ist Ungebremst, der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks, kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek. Und ihr hört Folge 4. Die Lauten und die Leisen.
In den Tagen nach der Tat spielen sich in Magdeburg Szenen ab, die viele vollkommen fassungslos machen. Während viele Menschen trauern und Ruhe und Gemeinschaft suchen, entscheiden sich andere für Parolen und politische Ausschlachtung. Und einige auch für Hass und Gewalt. Und so werden nach dem 20. Dezember noch mehr Menschen zu Opfern. Nur wegen ihres Aussehens oder ihrer Herkunft. Direkt hinter dem Rathaus von Magdeburg in Sichtweite des Weihnachtsmarktes steht die Johanneskirche. Hier legen am Tag nach dem Anschlag die ersten Menschen Blumen ab und stellen Kerzen auf. Die Magdeburger haben sich diesen Ort selbst ausgesucht. Hierher kommen sie, um zu trauern. Allein oder in kleinen Gruppen, halten sich an den Händen. Vielen kommen die Tränen.
Fassungslosigkeit, einfach nur Fassungslosigkeit. Das lässt sich noch nicht realisieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es ist so unvorstellbar, ja, wie jemand anderen Menschen sowas antun kann.
Wir waren die Woche dreimal auf dem Weihnachtsmarkt. Wir standen einen Tag vorher an der Stelle, wo so viele gestorben sind. Kann man nicht begreifen. Das ist unmöglich.
Ich bin Magdeburger mein ganzes Leben lang. Man denkt immer, sowas passiert hier nicht, aber es passiert. Und irgendwo wollten wir hin mit unserer Trauer. Darum sind wir hier.
Es entsteht ein regelrechtes Meer der Anteilnahme. Aus Kuscheltieren und Blumen, Kerzen und Briefen. Eine ganze Stadt, verwundet und unter Schock. Nicht nur die Magdeburger trauern, es kommen auch viele Menschen von außerhalb. Denn auf dem Weihnachtsmarkt wurden nicht nur Magdeburger verletzt. Auch viele Besucher aus anderen Orten waren dabei. Die Anteilnahme ist riesig. Aus ganz Deutschland kommen Spenden. Am Tag nach dem Anschlag findet im Magdeburger Dom eine Gedenkveranstaltung statt. Für Angehörige, Verletzte und Helfer. Mit dabei sind der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsident Rainer Haseloff und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mehr als 1000 Menschen kommen. So viele, dass nicht alle in den Dom passen. Viele stehen draußen auf dem Domplatz. Die Gedenkveranstaltung wird auf einer Videoleinwand nach außen übertragen.
19.04 Uhr, vor 24 Stunden, begann der Anschlag. Lasst uns aufstehen und schweigen und auf die Glocken hören, die in der ganzen Stadt zum Gedenken rufen.
Auch Ersthelfer Andreas steht mit seiner Frau hier draußen. Sie wollen gemeinsam mit anderen zur Ruhe kommen und versuchen zu begreifen, was da gestern passiert ist. Aber dann... Vom nahegelegenen Hasselbachplatz schallen plötzlich laute Geräusche herüber. Geschrei und Parolen. Hier versammeln sich hunderte Teilnehmer zu einer Demo. Sie nennen es Demo gegen den Terror. Aufgerufen haben bekannte Größen der Neonazi-Szene. Viele sind aus anderen Bundesländern angereist und halten Hetzreden. Vermummte Gesichter, Fahnen von rechtsextremen Organisationen, die Stimmung aufgeheizt. Schließlich gehen Teilnehmer der Demo auf Fotografen und freie Journalisten los. Es kommt zu Rangeleien mit der Polizei. Und zeitgleich steht auf dem Domplatz Ersthelfer Andreas zwischen hunderten Menschen mit Kerzen in den Händen und will einfach nur in Ruhe trauern.
Ja, das ist, und dann denke ich mir dann auch wieder, okay, also das soll jetzt euer Anteilnahme sein. Das ist jetzt, ihr seid jetzt, für was steht ihr überhaupt? Ja, ihr rennt da rum, ihr brüllt da rum. Ja, also was die Stadt gebraucht hätte, ist Ruhe in den Tagen danach. Ne? Und diese Gedenkveranstaltung war ja genau das. Ne? Es war würdevoll, es war ruhig, es war auch traurig, ja. Ja, aber das, ich fand das halt angemessen. Ja.
3 Tage nach dem Anschlag wieder eine Demo. Die AfD hat zur Kundgebung auf dem Domplatz aufgerufen. Rund 3.500 Menschen sind gekommen. Die Parteivorsitzende Alice Weidel reist an und behauptet in ihrer Rede, der Täter sei ein Islamist. Sie fordert eine härtere Asylpolitik. Dabei ist zu diesem Zeitpunkt längst klar, der Täter lebt schon seit fast 20 Jahren in Deutschland, ist kein Flüchtling und fühlt sich der AfD politisch verbunden. Parallel zur AfD-Demo versammeln sich nur wenige Meter entfernt auch tausende Menschen, aber leise. Sie bilden eine Menschenkette um den Weihnachtsmarkt. Wieder ist Andreas dabei.
Ansonsten standen alle mit einer Kerze, haben wirklich geschwiegen. Also es hat wirklich fast keiner irgendwas erzählt. Ne? Und 500 Meter weiter war halt eine Parteiveranstaltung, kann man nicht anders sagen. Also das war auch keine Gedenken, glaube ich. Das war wirklich ein Wahltermin oder irgendwas. Ja gut, die andere Seite wird das sicherlich anders sehen, das ist mir klar. Ja, aber das verstehe ich halt auch nicht unter einem ruhigen Gedenken oder was dem halt angemessen ist. Ne? Weil ich glaube, man muss in solchen Situationen die Stadt auch einfach, ja, das ist wieder pathetisch, ne? Aber heilen lassen so ein bisschen. Also die Stadt braucht halt einfach Ruhe.
Laut oder leise, wie ein angemessener Umgang und ein würdiges Erinnern aussehen können, in dieser Frage wirkt die Stadt irgendwie zerrissen. Alle suchen ihren Weg und die Stadtverwaltung verkündet, sie will einen eigenen Gedenkort schaffen. Das Blumenmeer vor der Johanneskirche soll nicht dauerhaft bleiben. Die Stadt startet also einen Aufruf. Jeder darf Vorschläge einreichen. Für Andreas die Gelegenheit. Er will sich einbringen. Das ist für ihn auch wieder ein Stück Verarbeitung. Also setzt er sich hin und zeichnet.
Ja, es sollte so eine Art Begegnungsstätte werden, die quasi auch begehbar ist, also kein großes Gebäude an sich, aber einfach eine Örtlichkeit, die halt noch entsprechend so ein bisschen ausgestaltet ist. Also es sollten auch Bänke drin sein, also 6 Bänke, stellvertretend für 6 Todesopfer.
Doch dann die Enttäuschung. Die Stadt beendet die Aktion, die Bürgerbeteiligung ist wieder passé. Und es wird beschlossen, dass der Weihnachtsmarkt wieder am gleichen Ort stattfinden soll.
Das war erstmal schon mal so ein Schlag in den Magen, wo ich mir dachte, das ist doch nicht euer Ernst. Und dann kamen ja dann schon die ersten Medienberichte von Angehörigen, von Todesopfern, wo es dann in die Richtung ging, mit uns hat auch gar keiner gesprochen. Obwohl es ja vorher von der Stadt hieß, wir haben das aber abgesprochen mit den Angehörigen. Weil das war unser Punkt, wo ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Also ihr macht jetzt hier alles, wie ihr wollt. Ne? Ihr macht einfach einen Weihnachtsmarkt wieder. Ja, ihr macht da keine vernünftige Gedenkstätte. Ja, nachdem zwei Monate vorher eigentlich hier wirklich hier das eine der schlimmsten Ereignisse, die es in der Stadt je gab, sich abgespielt hat.
Mit diesem Ärger ist Andreas nicht allein. Es knirscht zum Teil gewaltig zwischen Betroffenen des Anschlags und der Stadt. Immer wieder fühlen sich Betroffene nicht gehört und vor den Kopf gestoßen. Es vergeht ein Dreivierteljahr, bis die Stadt zum ersten Mal die Betroffenen zu einem Treffen einlädt. Die Einladung kommt von Ministerpräsident Rainer Haseloff und der Oberbürgermeisterin Simone Boris. Das Treffen findet ohne Journalisten statt. Der Gedanke dahinter, die Betroffenen sollen geschützt werden. Auch Andreas hat eine Einladung bekommen. Wir treffen ihn danach. Und immerhin, er konnte endlich mal mit der Oberbürgermeisterin sprechen.
Insgesamt fand ich es positiv, dass jetzt so eine Veranstaltung stattgefunden hat. Ja, dass sich halt auch Verantwortliche mal direkt an die Betroffenen gerichtet haben und wertgeschätzt haben. Und bloß wie gesagt, man hätte das halt schon viel, viel früher machen müssen. Ja, dann hätte man die Leute auch eher mit ins Boot holen können. Da hätte man vielleicht vielen Unmut vielleicht auch schon verhindern können. Ja.
Auf Kritik an der Stadt, daran, wie sie mit Betroffenen umgeht, dass das alles zu spät gekommen ist, darauf reagiert Oberbürgermeisterin Simone Boris im November in einem Interview mit dem MDR.
Das ist schwierig, ja, weil ich zum Beispiel gar nicht weiß, wie komme ich an die Menschen ran. Und wir hatten auch zum Beispiel diesen 14. September deswegen diese Veranstaltung erst so weit nach hinten gelegt, weil die Annahme war, die müssen auch erstmal zur Ruhe kommen. Die haben bestimmt auch viele andere Dinge, die sie klären müssen. Und das muss ja auch erstmal ein Stück weit verarbeitet werden. Weil es ist ja, ich weiß nicht, wenn Sie in der Situation wären, die Frage, wie weit wollen die denn überhaupt, dass man mit ihnen ins Gespräch kommt, dass man auf sie zugeht? Also das ist ja auch ein zwiegespaltenes Gefühl für einen selbst. Wie gehst du jetzt mit den Menschen um? Wie kommst du an die ran? Die Tür stand jederzeit offen. Also kann ich nur darum bitten, bitte kommen Sie auf uns zu, kommen Sie auf mich zu. Die Tür steht offen. Ich glaube, mehr konnte ich in der Situation, konnten wir auch nicht machen.
Jederzeit offen? Das haben Angehörige eines Todesopfers anders erlebt. Sie kritisieren Simone Boris und die Stadt öffentlich. Auf ihre Mails hätten sie keine Antworten bekommen und die Oberbürgermeisterin habe erst im Frühling Zeit gehabt für ein Gespräch mit ihnen, Monate nach der Tat.
Ich kann die verstehen, weil das ist eine Ausnahmesituation und emotional kann ich das total nachvollziehen. Die Schwierigkeit ist nur, sie können halt nicht alle Wünsche erfüllen und können auch nicht jede Woche ein Gespräch führen. Und irgendwo hat man dann aber auch als Verwaltung, eine Grenze will ich nicht sagen, aber die Frage, mit welchem Ergebnis kommst du jetzt ins Gespräch, ja? Bringt es wirklich was? Also kann ich da überhaupt noch irgendwas machen, was denen helfen würde? Weil ich glaube, die sind auch in so einer tiefen emotionalen Trauer, dass da, ich glaube, ich machen könnte, was ich wollte und es würde wahrscheinlich nicht zum positiven Ergebnis führen. Daneben müssen sie eben auch das Tagesgeschäft noch absichern. Ja? Ich bin ja als Oberbürgermeisterin nicht nur dazu da, irgendwo vielleicht eine Einrichtung einzuweihen oder einen Spatenstich vorzunehmen, sondern die eigentliche Arbeit muss ja auch getätigt werden. Es sind viele andere Probleme, die noch umzusetzen sind.
Und dann ist da noch das Thema Spenden. Die Stadt richtet zwar noch im Dezember ein Spendenkonto ein und die Hilfsbereitschaft ist enorm. 1,5 Millionen Euro gehen bis Ende März auf dem Spendenkonto der Stadt ein. Aber wer bekommt die Spenden und wie viel? Für viele Betroffene war das alles zu bürokratisch und zu umständlich. Ihr erinnert euch, was Sarah und Steven alles erlebt haben und wie sie der ganze Papierkram belastet hat.
Wir mussten ja auch erstmal, sagen wir, die Rahmenbedingungen für das Ausreichen der Spendengelder bestimmen. Das heißt, es wurde eine Sondersitzung des Stadtrates unverzüglich am 15. Januar einberufen und dann geklärt, wie die Richtlinie aussehen könnte. Und der Stadtrat hat das mitgetragen. Das mag dann für jeden am Ende nicht gerecht
gewesen sein, was wir da vereinbart haben, ja, wie das Geld ausgezahlt wird. Dann wird es sicherlich auch Einzelfälle gegeben haben, wo das länger gedauert hat, wo ein Antrag vielleicht verloren gegangen ist oder dass jemand sagt, das war zu bürokratisch. Wir haben echt versucht, das so schmal wie möglich zu machen, aber eben auch möglichst Missbrauch vorzubeugen.
Seit dem 20. Dezember ist Magdeburg eine andere Stadt. Für Straßenbahnfahrer und Ersthelfer Andreas, für die Verletzten wie Sarah und Steven. Eine verwundete Stadt. Eine Stadt, die nach dem richtigen Umgang mit der Tragödie sucht und die dabei irgendwie zerrissen wirkt und auch überfordert. Und während die meisten noch trauern, scheinen manche nur Hass als Antwort zu kennen.
Hallo, herzlich willkommen.
Möchten Sie Tee, Kaffee?
Gerne Kaffee.
Kaffee. Mit Milch oder Schwarz?
Schwarz gerne.
Am 20. Dezember ist Zeynep zu Hause, als sie plötzlich Sirenen hört. Und dann ist es bei ihr wie wohl bei allen anderen in Magdeburg. Ganz viele Anrufe und Nachrichten und erstmal verstehen, was passiert ist. Aber Zeynep schießt noch etwas anderes durch den Kopf. Eine Angst, die viele nicht kennen und niemals kennen werden.
Also ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass das kein Mensch mit Migrationshintergrund ist, weil ich direkt wusste, dass wir alle in einen Topf geschmissen werden und dass es wieder einen riesen Aufschrei gibt und dass es halt auch wieder mit dem Rassismus mehr wird und dass man dann halt überall in den Medien zu lesen bekommt, ja, ein Syrer oder ein Afghane oder was auch immer. Also, dass die Herkunft im Mittelpunkt gestellt wird.
Zeynep ist 22 Jahre alt. Als sie mit ihren Eltern aus dem Irak nach Deutschland gekommen ist, war sie 8. Sie ist hier aufgewachsen. Und schon am Tag nach dem Anschlag merkt Zeynep, dass sie mit ihrem mulmigen Gefühl offenbar richtig liegt. Und zwar beim Einkaufen mit ihrem Mann.
Also man hat halt schon richtig gemerkt, die Blicke von den Menschen, wie hasserfüllt und wütend sie halt sind. Also man hat das gespürt bekommen. Und auch viele Freunde von mir haben, also die auch nicht deutsch aussehen, haben viele Sprüche hinterm Kopf geworfen bekommen, so wie, ich zitiere, geht zurück in euer Land, scheiß Ausländer und so weiter und so fort. Und das hat sich halt natürlich verschärft nach dem 20.12. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich halt so blöde Sprüche abbekomme. Ich ignoriere es meistens. Ich versuche es zumindest, weil mich das auch sehr super wütend macht. Ja, ich habe mir dann auch immer so gedacht, ey, wenn ihr wüsstet so, was ich beruflich mache oder was ich eigentlich generell so für Deutschland leiste. Und das ist halt aber einfach alles umsonst, egal wie sehr man sich bemüht, egal was man alles erreicht hat, so. Das interessiert keinen. Wenn du nicht deutsch aussiehst, bist du nicht integriert und vielleicht kriminell und gehörst halt nicht hierher.
Bei den Sprüchen und Blicken wird es nicht bleiben. Es kommt noch viel schlimmer, 4 Tage nach dem Anschlag. Zeynep arbeitet als Krankenschwester auf der Intensivstation in der Uniklinik Magdeburg. Versorgt dort Menschen, die beim Anschlag verletzt wurden. An Heiligabend hat sie Spätschicht. Zum Feierabend holt ihr Mann sie mit dem Auto ab, damit sie sicher nach Hause kommt. Eine Vorsichtsmaßnahme.
Die Straßen waren leer. Es war halt, also ja, es ist halt Heiligabend, aber ich hatte schon so ein düsteres Gefühl gehabt. Und dann sind wir dann halt in die Straße reingefahren. Und dann kam der Täter auch schon in schnellen Schritten auf uns zu. Und hat dann auf unsere Scheibe eingeschlagen mit seiner Faust, war sehr aggressiv dabei und sehr laut, war auch sehr wütend und hat uns dann beleidigt, hat meinen Mann beleidigt. Wir sind dann linksrum erstmal rangefahren, um erstmal zu realisieren, was gerade passiert. Das war so ein Schock für uns und ich hatte halt ganz dolle Angst, Dann sind wir, wie gesagt, links rangefahren. Und er hat uns dann weiter beleidigt. Ich zitiere: Scheiß Araber, geht zurück in euer Land, ihr macht alles kaputt. Was wollt ihr hier? Mein Mann hat dann zu mir gesagt, ruf sofort die Polizei.
Sie ruft die 110 an. Die Stimme am Telefon sagt, die Kollegen seien unterwegs. Die beiden warten, bleiben im Auto sitzen. Doch der Mann geht nicht weg.
Wir wollten ja auf die Polizei warten, weil wegen Anzeige und alles. Und sind dann in unserem Auto geblieben die ganze Zeit. Hat zu meinem Mann gesagt, steig aus, steig aus. Dann hat er sich auch ganz komisch verhalten. Der hat sich mal auf die Straßenbahnschienen gesetzt. Dann hat er mal so seine Arme ganz nach oben gehoben. Hat dann halt auch den Hitlergruß gemacht und gesagt, ich zitiere, wir werden euch vergasen.
Sie warten darauf, dass die Polizei kommt. Neben ihnen hält ein Auto. Die Leute darin wollen wissen, ob sie Hilfe brauchen. Zeynep's Mann lässt die Fensterscheibe runter.
Und dann habe ich mit den beiden gesprochen. Das war ein Mann und eine Frau. Die haben gefragt, ist alles okay? Braucht ihr irgendwas? Was ist denn hier los? In dem Moment war der Täter auf dem Fußgängerweg und hat sich dann hinter den Autos entlang geschlichen. Und aus dem Nichts war er bei uns im Auto drinne, durch die offene Fensterscheibe. Ja, mein Mann und ich waren halt sehr überrascht und erschrocken halt einfach und schockiert. Und es war halt einfach sehr schrecklich. Mein Mann hat dann versucht, sich zu schützen. Also er hat die Arme vors Gesicht gehalten. Ich habe dann seinen Kopf die ganze Zeit festgehalten.
Zeynep ist total geschockt und sie hat Angst um ihren Mann.
Ich wusste halt nicht, was ich machen sollte. Ich habe dann, weil er so aggressiv war und so energiegeladen war und auf uns eingeschlagen hat, habe ich dann meinen Mut zusammengefasst und habe seine Fäuste festgehalten, weil ich einfach Angst um meinen Mann hatte. Ich wollte, dass er aufhört, ihn weh zu tun.
Der Angreifer schlägt auch Zeynep mit der Faust ins Gesicht. Sie wird am Unterkiefer verletzt und endlich kommt die Polizei und nimmt den Schläger fest. Zeynep, völlig aufgelöst, filmt das mit ihrem Handy. Daher stammt der Ton, den ihr jetzt hört.
Oh, alles gut, ich bin selber Krankenschwester. Ich komme gerade von Arbeit. Von der Uniklinik hat mich abgeholt. Und seit
1922, wir brauchen hier einmal Unterstützung.
Ja, ich glaub's nicht.
Der Täter wurde dann zu Boden gelegt, weil er halt auch noch sehr aggressiv war gegenüber den Polizisten und hat versucht, sich zu wehren, hat auch noch beleidigt. Und der Täter hat die ganze Zeit dann gerufen, ich habe mir dein Gesicht gemerkt, bis die Polizisten ihn dann irgendwie in einen Streifenwagen gepackt haben. Ich war natürlich total am Ende. Ich habe die ganze Zeit geweint und gezittert. Ich hatte schreckliche Angst und habe mich halt auch gesorgt um meinen Mann. Dann sollten wir unser Auto parken und ins Krankenhaus fahren, um uns untersuchen zu lassen. Mein Mann wollte das nicht, aber ich habe darauf bestanden. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, in dasselbe Krankenhaus, wo ich bis vor ein paar Minuten die Verletzten aus dem Anschlag vom Weihnachtsmarkt versorgt habe.
Zeynep wird krankgeschrieben, aber zu Hause kommen die beiden nicht zur Ruhe. Ständig ist die Angst da, dass der Angreifer vor der Tür stehen könnte. Nach all dem wollen Zeynep und ihr Mann nur noch weg von hier.
Wir bleiben auf gar keinen Fall hier in Magdeburg, beziehungsweise in Deutschland. Wir wollen komplett auswandern, weil wir halt dieses Sicherheitsgefühl einfach nicht mehr haben. Und das wollen wir für unsere Kinder nicht später. Wir möchten ja nicht, dass unsere Kinder sowas erleben müssen, gerade weil Rassismus wird halt einfach unterschätzt. Rassismus ist einfach so schlimm und es gab so viele Todesfälle wegen Rassismus und es wird es auch noch geben. Und meine Eltern sind damals hergekommen für ihre Kinder, damit sie hier in Sicherheit aufwachsen können und so eine gute Zukunft haben. Und auch Sicherheit haben. Und jetzt haben wir dieses Gefühl halt einfach nicht mehr. Also es ist für mich kein Grund mehr, hier zu bleiben. obwohl es eigentlich sehr schade ist, weil ich hier aufgewachsen bin und Magdeburg auch als meine Heimat sehe irgendwo irgendwie und hier meine eigene kleine Welt habe, meine Freunde, meine Familie, meine Arbeit, mein Mann, alles Mögliche und eigentlich ungern hier weg möchte.
Ihr macht alles kaputt, soll der Angreifer zu Zeynep und ihrem Mann gesagt haben. Hat er sich damit auf den Anschlag bezogen? War sein Angriff eine Art Reaktion auf den 20.12.? Wir können das nicht sicher belegen, aber dass eine Krankenschwester die Verletzte des Anschlags versorgt hat, kurz danach rassistisch angegriffen wird, das hat ein großes Echo erzeugt. Und Zeynep's Fall ist bei weitem nicht der einzige.
Mamad Mohammad kennt viele solcher Fälle. Er hat LAMSA mitgegründet, das Landesnetzwerk der Migrantenorganisation Sachsen-Anhalt. Der Verein setzt sich für Integration und die Interessen von Menschen mit Migrationsgeschichte ein. Mamad Mohammad kam als Jugendlicher aus Syrien nach Deutschland. Bei LAMSA melden sich oft Menschen, die sagen, zur Polizei trauen sie sich nicht. Und seit dem Anschlag werden es mehr, beobachtet Mamad Mohammad. Immer mehr rassistische Angriffe. Vor allem in und um Magdeburg. Die Beratungsstelle von LAMSA kommt kaum noch hinterher.
Also von den vergleichbaren Zeiträumen der letzten Jahre haben wir zum Beispiel die Beratungszahlen, die letztes Jahr waren, die haben wir schon im Juni erreicht. Das ist wirklich nach dem Anschlag extrem gestiegen.
Was ihn besonders erschreckt? Die Hemmschwelle scheint zu sinken. Es trifft immer öfter auch Kinder.
Das ist so schmerzlich, wenn man Eltern von ihren Kindererfahrungen, die Rassismuserfahrungen machen. Wenn die Kinder nach Hause kommen, Meinung sind, dass ihre Hautfarbe abzuwischen, sauber ist und machen, sie dreckig sind. Wenn die das Eltern erfahren, dass ihre Kinder von Schule jeden Tag nach Hause heulen, weil die nicht mehr zur Schule gehen wollen.
Mamad Mohammad erzählt uns von Beleidigungen in der Straßenbahn, von Hakenkreuzen und rassistischen Stickern an Wohnungstüren, von Körperverletzungen sogar mit Messern. Es gab einen Angriff mit Chlor auf einen syrischen Laden. All das gegen Menschen mit Migrationsgeschichte, die in Sachsen-Anhalt leben, sich hier eine Existenz aufgebaut haben, eine Zukunft. Und diesen Menschen musste der LAMSA-Chef nach dem Anschlag raten, geht nicht allein auf die Straße. Und deswegen hat LAMSA irgendwann sogar sogenannte Taschenalarme verteilt.
Also ein Taschenalarm funktioniert so, Achtung. Also das kleine Gerät und dieses kleine Gerät ist so laut wie bei Rauchmelder, dass die Menschen sich aufmerksam machen können und sichtbar machen, dass sie in Not sind, dass sie Hilfe brauchen. Das Taschenalarm haben mittlerweile 5000 Stück im Land Sachsen-Anhalt, aber auch in Magdeburg verteilt. Das Interessante daran ist, dass sie viele Familien ihre Kinder mittlerweile damit ausgestattet haben.
Laut Mamad Mohammad leben die Menschen quasi dauerhaft im Alarmmodus, müssen permanent wachsam sein. Und weil es so kräftezehrend ist, ständig in Angst zu leben, ständig vorsichtig sein zu müssen, gehen Menschen weg. Und zwar immer mehr.
Ich habe gestern, ich war bei meinem Friseur in Halle, ja, der seit 10 Jahren hier ist, 2015. Und sage, Mensch, wie geht's dir dann so? Und er sagte, ja, du... Na, ich bin ja bis Ende des Jahres hier. Ich fahre nach Bochum. Also ziehe dann nach Bochum um. Und ich fand das, wir haben wirklich jetzt, also in Zeitz, ne, der Augenarzt ist gegangen, syrischer Augenarzt. Wir haben wirklich eine Welle von Menschen, die sagen, ja, du kannst machen, ihr könnt bleiben, aber ich nicht. Ich muss sagen, mein eigenes Kind auch nach Köln gezogen. Wir verlieren nicht nur die erste Generation, ne? Wir verlieren auch zweite, dritte Generation. Weil sagt eine Kollegin von Netzwerk, Mama, das geht nicht um die Frage Willkommenskultur, es geht um die Frage des Überleben. Und das hat mich sehr nachdenklich. Das heißt, wir sind ein Land, wo um Überleben geht. Das wäre schade, wenn die Menschen diese Gedanken sich manifestieren und sagen, okay, wir wollen leben, deswegen wollen wir nicht in Sachsen-Anhalt sein.
Mit all dem fühlt sich Mamad Mohammad von der Gesellschaft oft alleingelassen und er vermisst Solidarität. Von den Demos und den rassistischen Vorfällen bekommen Sarah und Steven in den ersten Tagen nach dem Anschlag erstmal gar nichts mit. Sie liegen im Krankenhaus, müssen gesund werden. Doch als diese Meldungen so nach und nach bei ihnen ankommen, macht auch Steven sich Gedanken darüber, was all das mit uns als Gesellschaft macht und mit seinem eigenen Weltbild.
Also wenn jetzt jemand sagen würde, ich komme aus Saudi-Arabien, würde ich erstmal Vorsicht walten, obwohl die Person vielleicht super nett ist. Ich arbeite mit sehr vielen Nationen zusammen auf Arbeit, habe sehr viel kennengelernt, charismatisch unterscheiden sich alle, sehr speziell, aber es sind alles gute Menschen, die immer die gleiche Absicht haben, mit ihren Kollegen klarzukommen und ihre Arbeit zu schaffen. Und das holt mich immer wieder in die Realität zurück. Ja. Also ich arbeite ganz eng mit jemandem aus dem Iran zusammen und Afghanistan, Russisch, ja, auch. Das funktioniert super. Und die Leute, wenn ich die nicht hätte, würde ich, glaube ich, auch schlecht über diese Leute denken. Man braucht diesen Kontakt. Man muss mit Leuten zusammenarbeiten, dass nicht alle, die aus Saudi-Arabien kommen, jetzt die schlechtesten Menschen der Welt sind. Ja, morgen ist es vielleicht der Afghane, der etwas macht. Dann ist plötzlich der Afghane schlecht. Aber das ist so mediengesteuert und rechtspopulistisch gesteuert. Aber man muss, glaube ich, man muss mit den Leuten sprechen. Ja, und dann kennenlernen, dass sie wie jeder andere sind. Und einfach das Gleiche wollen wie wir. Ja.
Die Amokfahrt von Magdeburg war nicht der erste tödliche Angriff auf einen Weihnachtsmarkt. Die Tat hat bei vielen sofort schlimme Erinnerungen geweckt. An Berlin, an den Breitscheidplatz 2016. Damals tötete ein Islamist mit einem LKW 13 Menschen. Das war 8 Jahre vor Magdeburg. Und schon damals tobte danach eine heftige Debatte über Migration. Aber noch ein anderes Thema wird seitdem diskutiert. Die Frage, wie man Weihnachtsmärkte und nicht nur die absichern kann gegen Angriffe mit Fahrzeugen. Und jetzt, 8 Jahre nach dem Breitscheidplatz, fragen wir uns, haben die Verantwortlichen in Magdeburg alles getan, um den Weihnachtsmarkt zu schützen?
Natürlich gibt es für den Magdeburger Weihnachtsmarkt ein Sicherheitskonzept, das ständig überarbeitet und modifiziert wird, sodass ich davon ausgehe, dass der Fall, über den wir jetzt hier sprechen, ein Fall ist, mit dem wir nicht rechnen konnten in seiner Dimension an dieser Stelle und der vielleicht auch nicht zu verhindern war.
Stimmt das? Der Frage gehen wir in der nächsten Folge nach. Wir besorgen uns Unterlagen und vertrauliche Dokumente. Wir wollen wissen, ob Behörden Fehler gemacht haben. Wir treffen Menschen, die viel größere Veranstaltungen sichern und dabei ganz anders vorgehen als die Stadt Magdeburg. Und wir stellen die Frage, die ernste Konsequenzen haben könnte. Wurde es dem Täter in Magdeburg zu leicht gemacht? Das war die 4. Folge von Ungebremst, der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Autoren: Jana Merkel und Daniel Salpius. Redaktion und Dramaturgie: Markus Engert. Produktion: Julian Bremer. Regie: Julian Bremer und Markus Engert. Distribution: Matthias Winkelmann. Sounddesign: Markus Küssner und Isabel Breiwisch. Mitarbeit: Tarek Kello, Hassan Raschow und Henrike Freitag. Wenn ihr uns Informationen oder Hinweise zukommen lassen möchtet, dann schreibt uns gern eine E-Mail an ungebremst@mdr.de. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Die nächste Folge hört ihr am 6. Januar, kostenlos und werbefrei in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Wenn ihr euch für Politik und Gesellschaft interessiert, dann haben wir noch einen Hörtipp für euch. Politikum, der Meinungspodcast. Für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Die Kollegen und Kolleginnen bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. immer mit dem Humor, der die Welt erträglicher macht.
Die Hosts diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft und Politik und mitten aus dem Leben über Themen unserer komplizierten Zeit. Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link stellen wir euch in die Shownotes.